Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß. So weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose. Und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Das ist die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind in der Fastenzeit am zweiten Fastensonntag und das Evangelium ist auserwählt, weil es eben auch vor Ostern geschehen ist und weil durch dieses Erlebnis Jesus seine drei engsten Jünger vorbereiten wollte auf das Osterfest. Sie sollten schon einmal Jesus erleben in diesem strahlenden Weiß, so wie sie dann nach der Auferstehung auch Jesus erleben durften. Und da sind Mose und Elia, und das ist ja ein Zeichen, dass die Toten auferstehen. Denn auf einmal sind die beiden lebendig bei Jesus, lebendig in Gottes Gegenwart. Er will, dass die Jünger lernen, wir gehen jetzt auf das Kreuz zu, auf das Leiden zu, aber es kommt die Auferstehung. Und in dieser Erfahrung auf dem Berg, da ist etwas, was Petrus fasziniert und gleichzeitig aber auch, ja, wie es da heißt, vor Furcht benommen macht. Ich weiß nicht, ob man da die Furcht so deuten muss oder so übersetzen oder verstehen muss, wie wenn man Angst davor hat, dass man jetzt irgendwie bestraft wird oder verprügelt wird, oder ob es vielleicht mehr in Richtung Ehrfurcht geht oder etwas ganz Erhabenes, dass man einfach spürt, dass hier etwas ganz, ganz, ganz Großes passiert. Und die Auferstehung ist ja was ganz Großes, das Größte, was es gibt. Und das hier ist auch etwas ganz Großes, was jeden normalen menschlichen Horizont sprengt. So eine Gotteserfahrung, eine Gottesbegegnung. Es gibt ja das schöne lateinische Wort dafür, dass es sowas von in ein Wort bringt. Gott ist das Mysterium tremendum et fascinosum. Tremendum, dass man irgendwie erzittert. Diese Ehrfurcht, diese Erhabenheit. Und gleichzeitig ist man sowas von fasziniert, hingezogen, angezogen. Man möchte, dass dieser Moment nicht aufhört. Lass uns Hütten bauen. Können wir hier nicht bleiben? So wie es ist, ist es schön. Und das soll immer so andauern. Ein totales Glückserlebnis. Ich muss an ein Wort denken aus Medjugorje von der Mutter Gottes. Es ist natürlich nicht alles hundertprozentig anerkannt, aber auf dem Prozess, auf dem Weg der Anerkennung. Abgesehen davon ist die Frage der Echtheit gar nicht so wichtig. Man kann ja nach dem gehen, was gesagt wird, nach dem Inhalt dessen, was gesagt wird, nach dem Inhalt der Botschaft gehen. Und da sagt die Mutter Gottes einmal: Betet so lange, bis das Gebet für euch zur Freude wird. Ist das nicht hier getroffen in dieser Erfahrung? Sie sind an einem Punkt in der Gottesbegegnung, in der Gottesnähe, wo das so unendlich schön ist, so unglaublich schön, dass sie das gar nicht mehr loslassen möchten. Und jetzt könnten wir uns ja fragen, kennen wir diese Augenblicke im Gebet, wo wir so tief gebetet haben, so intensiv gebetet haben, dass das Gebet auch für mich zu einer Freude geworden ist, wo ich gar nicht mehr aufhören will. Leider erleben wir oft das andere. Ich als Priester, seit 1986 war meine Priesterweihe, wenn ich zählen müsste, wie oft ich angesprochen worden bin, dass die Messe zu lange gedauert hätte, wie oft ich angesprochen worden bin, schon vor der Messe, ja, wie lange dauert das? Ne? Also dieses Gefühl, man müsste zur Kirche gehen und dann muss es so schnell wie möglich zu Ende sein. Ich vergleiche das ja immer, wenn ich bei einem wunderschönen Fest bin. Als Pastor wird man ja immer wieder eingeladen und dann verabschiede ich mich und dann kommt immer die Frage, ach, wollen Sie schon gehen? Wollen Sie nicht noch ein bisschen bleiben? Es ist doch gerade so schön. Also bei einem schönen Fest, da ist es schade, wenn man gehen muss. Da möchte man noch ein bisschen länger bleiben. In der Kirche habe ich jetzt noch vor kurzem erlebt, da war nach dem Schlussgebet wollte ich noch was sagen, ein paar Hinweise geben und dann gingen welche raus schon mal. Ich dachte, ach, die haben ihre Zeit abgesessen, muss ich mit so einem leichten Schmunzeln jetzt sagen. Ne? Wie im Gefängnis, die haben ihre Gefängnisstrafe abgesessen, die Zeit ist um, jetzt gehen die. Da kann der Pastor sagen, was er will und den Segen braucht man dann auch nicht mehr. Ne? Also als hätte man so... so ein Getriebensein, ne? Man muss weiter, man muss zum Nächsten, das darf hier bloß nicht zu lange dauern. Das ist jetzt die gegenteilige Erfahrung. Und wenn man jetzt sagt, welcher Geist wirkt wann, dann kann man ja eindeutig erkennen, wenn ich in mir dieses Getriebensein spüre, dieses hoffentlich ist es bald zu Ende, dann wirkt nicht Heiliger Geist, dann wirkt der böse Geist. Wenn ich spüre, oh, ist das schön, Mensch, das ist ja so schön hier, bin ich dankbar, dass ich hier sein darf, dann wirkt Gottes Geist. Vielleicht gelingt es mir jetzt in der Predigt, in allen von uns, bei mir angefangen und in allen von uns nochmal, eine Sehnsucht wachzurufen nach so einem richtig tiefen Gebet, nach einer Berührung Gottes, nach dieser Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich habe ja so Kontakte zu den Freikirchen, nicht ganz intensiv und so, aber ich lerne da immer viel und die sagen in the presence, die Gegenwart Gottes. Das ist wie ein etwas, was man greifen kann, was man fühlen kann. Und diese Gegenwart, diese Präsenz, die ist hier auch, die ist hier auch wahrnehmbar für die Jünger. Wir können aber auch mal schauen, wenn wir das auf unser Leben übertragen wollen. Was ist denn die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass es zu sowas kommt? Und noch ein Aspekt noch vorweg. Es sind nur drei und da steht extra nur sie allein. Das heißt, ist das 0,1% der Katholiken, der Christen, die privilegiert ist, so eine tolle, tiefe Gebetserfahrung machen zu dürfen? Wünscht sich Jesus, dass jeder, der jetzt hier sitzt, jeder, der jetzt hier zuhört, der mitfeiert, auch so eine Erfahrung macht? Oder würde Jesus sagen, nee, für euch ist das nicht. Das dürfen nur ganz wenige. Was glaubt ihr? Also ich denke mir, dass Jesus eine riesengroße Sehnsucht danach hat, dass alle Christen diese tiefe Erfahrung machen. Es hat ja mal ein Pastor darüber gepredigt, das fand ich so toll, der sagte, warum hat Jesus nur die drei mitgenommen? Ich glaube, die anderen hatten alle keine Zeit. Kann es sein, dass das der Grund ist, warum das nur so wenige sind, die in diese Tiefe im Gebet kommen, weil 99% der Christen eben keine Zeit haben? Und dass Jesus gedacht hat, ja, ich würde ihn ja gerne ansprechen, aber ach nee, das ist nichts für den, der sagt sowieso nein. Und hat dann nur die gefragt, die wirklich mitgehen, die wirklich schon an dem Punkt waren. Also Zeit, quantitativ Zeit ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um in diese Tiefe zu kommen. Also wer sagt, ja, ich bete auch, wenn es mir danach ist, so je nach Stimmung, dann bete ich auch mein Vater unser oder abends, dann denke ich nochmal so an Gott. Oder wenn jemand sagt, ich versuche mir regelmäßig eine Zeit zu nehmen. Ich hatte das ja schon mal gepredigt, deswegen sage ich das hier nur ganz kurz mit den täglichen Gebeten. Aber ich wiederhole es trotzdem ganz kurz. Vor 100 Jahren war es völlig normal. Jeder Katholik lernte, ich muss meine täglichen Gebete machen. Wenn man dann genau fragt, was damit gemeint war, Morgengebet, Tischgebet, Abendgebet und so, man kam so ungefähr auf eine Viertelstunde. Wenn im Oktober natürlich mehr, dann war noch der Rosenkranz dabei. Und dann bin ich heute, spreche ich mit Katholiken und dann sagt mir jemand, also guten Katholiken, Gläubigen, ja, Herr Pastor, aber in der heutigen Zeit, das ist doch unrealistisch. Wer setzt sich denn eine Viertelstunde hin am Tag? Das macht doch keiner. Das heißt also, das von früher ist abgeschafft. Tägliche Gebete braucht man ja nicht mehr, angeblich. Aber was Neues wird auch nicht gemacht von ganz, ganz vielen Katholiken. Also das heißt, wir bleiben richtig voll oberflächlich. Oder man sagt, egal was früher war, ich möchte mir Zeit nehmen zum Gebet. Und dann müsste man, ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich überhaupt nicht fordernd, wenn ich sage, wenigstens eine Viertelstunde am Tag sich einplanen. Stell dir vor, du möchtest Gitarre lernen und dann sagt jemand, aber du musst schon eine Viertelstunde am Tag üben. Und meistens macht es Spaß, aber manchmal ist es auch ein bisschen, muss man auch mal sich einen Ruck geben, ist doch klar, ist doch bei allen Sachen so. Und wenn einer sagt, ach, ich möchte nur, wenn mir danach ist, wenn ich mal Lust habe, was glauben Sie, wie weit der kommt? Oder ich sage, ich muss jetzt unbedingt was für meinen Rücken machen. Ich muss was Gymnastik, ich muss was Sport machen. Ja, mache ich so ab und zu, wenn mir danach ist. Hier mal eine Minute, nächste Woche mal 3 Minuten. Ja, da komme ich doch nicht weit. Es ist doch egal, wo es drum geht. Wenn ich sage, ich möchte Gott erfahren, ich möchte eine echte, lebendige Beziehung mit dem auferstandenen Christus, mit dem verklärten Christus, mit dem, der mit leuchtenden Kleidern auch mir gegenüberstehen will. Und Jesus will das. Jesus sagt nicht, du darfst das nicht, du kriegst das sowieso nicht. Jesus wünscht sich das, das ist ganz sicher. Ja gut, dann komme ich nicht an der Tatsache vorbei, dass ich mir auch diese Viertelstunde am Tag nehme. Ob es vor 100 Jahren tägliche Gebete hieß, ob es heute stille Zeit heißt, mit der Heiligen Schrift vielleicht, mit Lobpreismusik oder wie auch immer, vor dem Allerheiligsten natürlich, super gut. Also irgendwas, eine Zeit und dann muss da auch mal eine Wallfahrt zukommen. Dass man mal nach Banö fährt oder in Süddeutschland, ist ja egal, nach Altötting oder nach Kevela, wo auch immer, nach Medjugorje, nach Lucht. Oder es muss mal ein Tag im Kloster dazu kommen, mal ein Einkehrtag, wo man mal intensiver dabei ist bei Jesus. Dann sagen die Leute, ach, wenn ich mal einmal mal so richtig abschalten könnte, dann kann ich als Antwort sagen, ja, dann fahr doch mal so einen Tag im Kloster. Ach nee, da habe ich ja doch keine Zeit für. Ja, okay, dann eben nicht. Also man muss das ja auch entscheiden, man kann das ja planen. Wenn ich sage, im Moment komme ich überhaupt nicht raus, kann ich ja sagen, okay, ich gucke jetzt mal im Sommer. Und das halte ich mir jetzt frei. Jetzt kann ich das für den Sommer planen. Und dann kann mir keiner sagen, das wäre so viel Stress, dass es im Sommer nicht gehen würde. Also wer das will, also da muss ich eine Entscheidung treffen. Und Jesus, hier steht es ja auch, der nimmt sie beiseite. Raus aus dem normalen Trubel, raus aus dem täglichen Stress, aus der Routine, sonst geht's gar nicht. Wenn das Radio läuft oder Fernsehen läuft dabei und wenn ich zwischendurch wieder an mein Handy gehe und guck, wer mir als WhatsApp geschrieben hat oder so, ja, dann würde ich nie richtig ins Gebet reinkommen. Oder mir fällt noch was ein und dann unterbreche ich das, dann mache ich was anderes noch und dann fange ich wieder neu an mit dem Beten. Und jetzt gehen die auf einen hohen Berg, spricht ja auch wieder Bände. Der Johannes vom Kreuz, der schreibt empor den Karmelberg, zwei Bücher, zwei Bände. Und dass das schon auch ein Anstieg ist, dass man da erstmal sich auch einen Ruck geben muss. Ich musste jetzt auch an das Messopfer denken. Wir hatten ja das Opfer Abrahams, das passt jetzt gut dazu. Die sind ja auch auf den Berg gegangen. Und die machen dann das Opfer. Also wir bringen ein Opfer, zumindest, dass man eine Stunde in die Kirche geht oder dass man ins Kloster fährt oder die Wallfahrt oder, also wir machen jetzt das Opfer, das ist unsere Liturgie, das ist unser menschliches Tun. Die beiden gehen jetzt auf den Berg. Und dann hat Gott uns aber das Opfer ja gegeben. Abraham sollte ja nicht seinen Sohn Isaak opfern, aber Gott Vater opfert seinen Sohn Jesus. Und das ist hier auf dem Altar das Opfer. Also wir müssen unsere menschliche Liturgie machen, auf den Berg gehen. Gott gibt uns dann das Opfer in die Hand, in Form von Brot und Wein, was verwandelt wird zum Leib und Blut Christi. Und dann bringen wir dieses Opfer da und dann verbindet sich das Göttliche mit dem Menschlichen. Ich muss das nochmal zitieren, das ist so ein schöner Liedtitel, den habe ich im Internet gehört. You provide the fire, I provide the sacrifice. Genau. Also Gott sorgt für das Feuer und ich sorge für das Opfer. Also ich mache mein Opfer und Gott gibt dann das Feuer dazu und verbrennt das. Also praktisch, dass wir auf den Berg hochgehen, wenn wir die Messe feiern. Und wir kriegen das Opfer dann von Gott, aber unser Opfer ist auch noch dabei. Die Zeit, die wir investieren und alle Gaben, die wir investieren, die Musik, der Lobpreis, die Gebete, unsere Andacht, unser Herz, ne, das bringen wir jetzt alles mit. Und dann kommt Gott und schenkt uns dann dieses Opfer. Also es ist auch im guten Sinne des Wortes ein Angang, ein Berg, ein Weg auf einen Berg, wo man sich auch Mühe macht, damit dann auch was passieren kann. 99,9% macht Gott, das ist ganz klar, aber unser 0,1%, wenn das gar nicht da ist, dann passiert auch bei uns keine tiefe Erfahrung. Ja, also wir möchten von Jesus berührt werden. Wir möchten in eine Tiefe des Gebets hineingeführt werden. Wir bringen dazu unsere Gaben, hauptsächlich unsere Zeit, hauptsächlich unser Wille. Und ja, ich wünsche das uns allen, dass es uns auch heute geschenkt wird, dass wir nicht sagen oder spüren oder fühlen, ach, jetzt bin ich so ungeduldig, ach, jetzt wäre ich froh, wenn es jetzt zu Ende wäre, sondern wenn wir am Ende der Messe das Gefühl hätten, oh, schade, dass es schon zu Ende ist. Können wir nicht noch ein bisschen länger machen? Also, dass man so fasziniert wird von Gott, dass man wirklich gerne dabei ist und tief berührt wird. Ich denke, dann sind wir auch echte, überzeugende Glaubenszeugen. Wenn wir von was reden, was wir erfahren haben, dann gehen wir zu Menschen und sagen, Mensch, komm doch mal zur Messe. Das ist so schön, das ist so wunderbar, das ist so ein Glücksgefühl, dass man das wirklich auch so gerne tut und dass man sagt, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Und diese Viertelstunde am Tag, die lasse ich mir nicht nehmen. Da kann um mich herum die Welt untergehen. Das ist meine Viertelstunde und dann wird alles ausgemacht, weil das so wertvoll ist und so schön ist und so wichtig ist. Amen.